Ja, aber ich habe hier nur 200 Quadratmeter und nicht 2000. Und selbst wenn wir 2000 hätten, hätten wir auch noch die Qual der Wahl. Aber das macht es hier natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil wir können hier ehrlich gesagt nie alles das mit aufnehmen oder bestellen, was wir haben möchten, was wir unseren Kunden antun möchten. Ja, und das ist die Krux. Fluch und Segen.
Hallo und herzlich willkommen. Nachts im Buchladen ist wieder da und ich bin mal wieder auf Reisen. Tatsächlich eigentlich im Familienurlaub an der Ostsee, aber ich war auch schon heute literarisch unterwegs, nämlich da, wo Kafka seine letzte große Liebe Dora Diamant kennengelernt hat und wo Erich Kästner war, als der Erste Weltkrieg ausbrach, in Graal-Müritz am Strand, also ein literarischer Ort. Aber was wäre nachts im Buchladen, wenn ich dann nicht auch die Gelegenheit nutzen würde, um eine schöne Buchhandlung mir rauszusuchen? Und jetzt bin ich gerade zum Abend hin in Rostock eingekehrt. Und zwar, da hat mich der Name direkt fasziniert, in der anderen Buchhandlung von Manfred Keiper. Hallo, herzlich willkommen und wie schön, dass ich Sie besuchen darf.
Ja, schönen guten Abend. Was wollen Sie von mir wissen?
Ich freue mich erstmal über den Namen von Ihrer Buchhandlung. Warum ist diese Buchhandlung so anders, die andere Buchhandlung?
Das ist natürlich eine richtige Geschichte, weil das war hier damals die erste private Neugründung nach der Währungsunion, unmittelbar nach der Wiedervereinigung, genau. Am 12. Oktober 1990 hat die Buchhandlung ihre Pforten hier eröffnet und gegründet worden ist sie von meiner Frau, die war hier in Rostock Buchhändlerin und schwamm hier wie ein Fisch im Wasser, irgendwie, das war ihre Stadt. Und sie wollte eine Buchhandlung machen, es sollte ursprünglich ein Antiquariat werden, weil das war zu DDR-Zeiten für Buchhändlerinnen die einzige Möglichkeit, so ihr Sortiment außerhalb von Zuweisungen und so weiter, irgendwie ihr Sortiment für ihre Kunden zu gestalten. Und mit der Währungsunion 1990 war das plötzlich obsolet. Plötzlich hatten die Buchhändlerinnen hier nicht 6.000 Titel zur Verfügung, irgendwie, sondern 600.000. Mittlerweile sind es 1,7 Millionen, aus denen man schöpfen kann. Also nichts mit Antiquariat. Damals hat aber gerade das war noch der staatliche Volksbuchhandel, in dieser Zeit von sogenannten modernen Antiquariat gelebt. Also das, was wir als Ramsch bezeichnen und so weiter, damit wurde damals vor der Währungsunion hier der Buchhandel überschwemmt und hat sich damit aber erfolgreich über Wasser halten können. Und das wollte meine Frau nicht, sondern sie wollte irgendwie ein kuratiertes, ausgewähltes Sortiment, wie gesagt, für ihre Kunden. Und dann kam irgendwo die Suche nach dem Namen und das war ein Problem. Und dann gab es aber auf der anderen Seite auch eine Zeitung, zu der sie irgendwie Kontakt hatte, damals vom Neuen Forum. Das war die andere Zeitung in Berlin. Und plötzlich sagte sie zu mir, als ich am Wochenende hier vorbeikam, ja, wir haben endlich einen Namen. Die andere Buchhandlung. Und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, im Westen ist das so ghettoisiert, so für den alternativ autonomen Buchhandel und so weiter. Und hat sie gesagt, ja, wir sind aber hier nicht im Westen, sondern im Osten. Das ist anders.
Ja, und das ist ja bis heute so. Es ist ja kein Ramsch, es ist nicht irgendwie modernes Antiquariat, sondern ausgewählte Belletristik, politische Literatur, Gesellschaftsliteratur, wenn ich so
und
das...
Kinderbücher, so. Bitte nicht vergessen.
Also alles das, was eine gute Buchhandlung braucht. Und außerdem kann ich mir vorstellen, Rostock war immer schon Unistadt und da wurden doch auch gute Buchhandlungen gebraucht, oder?
Naja, es gab auch Buchhandlungen und es gab dann auch durchaus gute Buchhandlungen. Also es war hier ein harter Konkurrenzkampf. Leider sind alle diese Buchhandlungen verschwunden. Es sind hier in der Stadt nur noch die großen Ketten vorhanden. Die haben das alles verdrängt. Also es hat auch hier einen mächtigen Strukturwandel gegeben. Und die Buchhandlung hier hat sich natürlich auch gewandelt. Denn natürlich ist das Sortiment, das haben Sie ja irgendwie schon angedeutet, hier schon ein bisschen anders. Wir wollen irgendwie uns so ein bisschen am Mainstream vorbei bewegen. Und natürlich sind wir froh, wenn auf der Bestsellerliste gute Bücher sind. Aber wenn wir sie nicht gut finden, dann haben wir sie auch nicht hier. Die werden unsere Kunden auch woanders finden. Also die Möglichkeiten gibt es ja trotzdem.
Also ich erkenne ja sofort, dass Sie ein Buchhändler aus Leidenschaft sind, daran, dass ich im Vorgespräch gesagt habe, wäre schön, wenn Sie so 4, 5 Bücher aussuchen, die Sie heute Abend mit mir besprechen. Und Sie haben 8 mitgebracht. Also das heißt, bei der Literatur gehen dann auch gerne die Pferde mit Ihnen durch.
Ja, natürlich. Also wir haben die Qual der Wahl. Also das ist die Krux dabei. Auf der einen Seite viele tolle Bücher und wir haben immer wieder wunderbare Literatur, wunderbare, schöne, tolle Bücher, also gerade bei Kinderbüchern auch traumhaft schön. Und aber ich habe hier nur 200 Quadratmeter und nicht 2000. Und selbst wenn wir 2000 hätten, hätten wir auch noch die Qual der Wahl. Aber das macht es hier natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil wir können hier ehrlich gesagt nie alles das mit aufnehmen oder bestellen, was wir haben möchten, was wir unseren Kunden antun möchten. Ja, und das ist die Krux. Fluch und Segen.
Also wir haben uns hier gerade wirklich eine Weile durch den Laden gewühlt. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen, um Ihre Lieblinge zusammenzusuchen. Und ich merke schon, Ihre Buchhändlerin, die hier auch im Laden arbeiten, die kennen Sie ganz gut, ne? Und die wissen auch alle ganz genau, wo welche Bücher rumliegen.
Ja, einerseits schon. Also vielleicht bin ich derjenige, der immer noch am ehesten gucken muss. Aber natürlich, man hat seine Sortierung dafür und ich habe irgendwie engagierte Kolleginnen und Kollegen. Es ist irgendwie ganz toll. Wir lesen auch alle viel. Ich habe Ihnen ja irgendwie die Regalwand gezeigt mit den Leseexemplaren, was wir von den Verlagen kriegen. Da führen wir hier auch ganz demokratisch eine große Tabelle drüber, damit jeder weiß, was da ist, weil natürlich eben, es fehlt eben auch vieles, weil das gerade irgendwie unterwegs ist. Aber jeder soll Zugriff darauf haben, auf die tollen Bücher.
So, hinter Ihnen hat sich ein riesiger Stapel aufgetürmt.
Also ich habe gerade ein kleines, aber ganz wunderbar, schrecklich schönes Buch gelesen, und zwar Kommandante von Sandro Veronesi, der ist als Autor bekannt. Eduardo de Angelis oder Angelis ist vielleicht in der Literatur weniger bekannt, weil er ist eigentlich Filmemacher. Und das Ganze aus diesem Buch ist wohl offensichtlich auch ein Film entstanden. Das will ich jetzt irgendwie nicht weiter irgendwie kommentieren. Und außerdem, es sind zwei Italiener. Und Italien ist in diesem Herbst Gastland der Frankfurter Buchmesse. Das ist dann immer so der Anlass, dass also eine bestimmte Literatur oder die Literatur eines dieses Gastlandes.
Viel italienische Literatur erscheint gerade.
Ja, wir haben ja natürlich schon viel. Also wenn wir zum Beispiel an den Wagenbach Verlag denken, das war ja so, sag ich mal so, der Verlag, der Klaus Wagenbach, der damals so die italienische Literatur, auch die moderne, irgendwie in Deutschland mit eingeführt hat. Nein, aber dieses Buch ist gerade erschienen im Czolnai Verlag und es geht um ein U-Boot. Kapitän im Jahre 1940, also im Krieg, ein italienischer U-Boot-Kommandante, der unter dem Oberbefehlshaber der Deutschen gestanden hat. Und die haben damals einfach den Auftrag bekommen, irgendwie ausschwärmen oder beziehungsweise aufspüren, vernichten und verschwinden. Das war die Devise von U-Boot-Kommandanten. Und dieser U-Boot-Kommandant, und auf der anderen Seite gibt es natürlich etwas wie ein Seefahrer-Ethos. Und das heißt, jemand in Not muss gerettet werden. Dem muss man verhelfen. Das ist, also Seeleute müssen sich untereinander verlassen können. Und im Krieg wird natürlich alles auf den Kopf gestellt. Das war damals so, das ist heute so. Und also Krieg ist immer das Schrecklichste, was es gibt. Und dieses Buch ist, sag ich mal so, gewidmet eben dem Kommandante, jetzt muss ich mal eben nach dem Namen schlagen, weil ja habe ich schon.
Also den es wirklich gab, tatsächlich.
Ja. Ja, es ist der Kommandant Rina, ein U-Boot-Kapitän, der mit seinem Schiff ausgefahren ist 1940 von Italien aus in den Atlantik, eben mit dieser Devise aufspüren, versenken, verschwinden. Und mit seinem U-Boot versenkt er ein belgisches Handelsschiff, von dem er merkt, dass dieses Schiff ist bewaffnet und das ist dann schon mal etwas anderes. Es fuhr ohne Beleuchtung, also es war etwas anderes, aber egal, es hat Überlebende gegeben und er ist eben mit seinem U-Boot nicht verschwunden, sondern sie haben diese Überlebenden aufgenommen und haben versucht, den nächsten Hafen anzulaufen, was natürlich im Krieg schwierig ist, weil natürlich die U-Boote wurden auch gejagt. Und ich sag mal so, dieser Konflikt, der auf diesem Schiff bestanden hat, der wird halt eben in diesem Buch geschildert, immer aus der Perspektive desjenigen, der sich an diese Vorgänge erinnert. Also nicht nur aus der Sicht des Kapitäns, sondern auch aus Sicht einzelner Offiziere, einzelner Matrosen und auch aus der Sicht mancher dieser Gefangenen, die also da gewesen sind. Es gibt dann auf dem Boot auch einen kleinen Aufstand und so weiter. Aber es werden die Konflikte geschildert, auch die inneren Widersprüche, die sie haben. Aber natürlich eben auch, da wird aufgezeigt, was es heißt, Zivilcourage zu haben und tatsächlich zu seinen Idealen irgendwo zu stehen. Von jemandem, der irgendwo überzeugter Marine Offizier ist. Weil, und ich meine, Armee heißt immer, also Armeen sind immer dazu da, nicht nur zu verteidigen, sondern im Zweifelsfall eben auch zu töten. Und damals war es ja ein Angriffskrieg eben auch. Und es ist ein wunderbar geschriebenes Buch. Und es ist eben auch, es ist einfach berührend, eben wie sie sich im Prinzip diesem Kommandanten eben auch nähern. Der dann, sag ich mal so, im Prinzip posthum, weil er ist selbst noch im Krieg umgekommen, auf eine ganz tragische oder komische Art und Weise. Und posthum ist ihm sozusagen, ist er geehrt worden von den Matrosen, die er gerettet hat. Ein tolles Buch, Eduardo De Angelis, Sandro Veronesi, Kommandante im Czolna Verlag.
Und man muss dazu sagen, auch ein relativ schlankes Buch. Ne? Also es ist kein dicker Wälzer, sondern das muss schon auf den Punkt geschrieben sein.
Genau. Und ich gebe zu, so etwas liebe ich. Ich meine, sagen wir so, die Meisterklasse der Literatur ist natürlich die Lyrik, wo also wirklich Sprache so verdichtet ist, dass man im Prinzip, also so ein kleines Gedicht, über das kann man unter Umständen Stunden denken, man kann es sich auch auswendig lernen. Und hier auch, das ist wirklich so komprimiert. Mir hat mal ein Autor gesagt, weißt du, es ist keine Kunst, deine Botschaft, die du dem Leser vermitteln willst, auf 500 Seiten zu schreiben. Aber versuch mal das, was du mitteilen willst, auf 192 Seiten zu bringen. Das ist dann schwierig. Und das ist in diesem Buch auch irgendwie gelungen. Und natürlich auch irgendwo sich auf das zu beschränken, worauf es ankommt. Und in diesem Buch geht es eben um Zivilcourage, um, sag ich mal so, auch Widerstand gegen sinnlosen Gehorsam. Ein tolles Buch.
Was anderes, eher was Politisches. Sie haben gerade lange danach gesucht, Moshe Zimmermann, Niemals Frieden, Israel am Scheideweg. Ist das ein Buch, was sich auf den aktuellen Konflikt bezieht oder geht es um die Geschichte davor?
Um beides. Also Moshe Zimmermann ist ein Historiker. Also er ist Israeli, er lebt in Jerusalem, ist da auch geboren. Und er zählt sich selbst auch zur Friedensbewegung in Israel. Und er hat schon immer auch für eine Zwei-Staaten-Lösung votiert. Und das ist etwas, also dieses Buch habe ich das Gefühl, hier in Deutschland ist zu diskutieren, ist unheimlich schwer, aus deutscher Sicht. Aber wenn ein Israeli einem vorhält, und ich habe das hier damals, ich habe es schon 2011 erlebt, dass hier in der Buchhandlung ein israelischer Autor darüber geredet hat, dass er sein Land liebt, aber im Moment nicht dahin zurückgehen kann, weil es entwickelt sich Faschismus in diesem Land. Das war 2011, das ist 13 Jahre her. Und es war ein Autor, der auch in der Friedensbewegung aktiv ist. Das hat mich damals natürlich vollkommen schockiert. Aber er hat das auch begründet und erklärt, auch anhand seiner Bücher, seiner Literatur. Es gibt eine starke Bewegung in Israel, die eben nicht irgendwie einfach nur siegen will, draufhauen will, sondern die an die Zukunft denkt. Die im Prinzip daran denkt, also die auch daran denkt, zum Beispiel, also dass ja unsere Menschenrechte universal sind. Und ich muss da natürlich auch gerade dran denken, weil ich hoffe, dass ich ihn demnächst zu Gast haben werde, den Omri Böhm, der gerade den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung gekriegt hat. Auch ein Mann, der für die Zwei-Staaten-Lösung irgendwie eintritt, die im Moment natürlich relativ aussichtslos ist bei dieser Regierung, bei den Leuten, die also an der Spitze des israelischen Staates irgendwie stehen. Aber es gibt in Israel eine starke Bewegung, die dafür ist, die eben mit Palästinensern zusammenleben wollen. Und beide, also alle diese Friedensbewegung wird von beiden Seiten, also von den Ultrarechten in der israelischen Regierung und von der Hamas, also von den Fundamentalisten auf der palästinensischen Seite im Prinzip angegangen. Nur, das sind die Extremisten. Und wo ist die Mitte da? Und die Mitte ist irgendwie an deren etwas, über das zum Beispiel bei uns in Deutschland leider viel zu wenig diskutiert wird.
Man muss immer sehr vorsichtig sein, was man sagt. Ich merke schon, Sie mögen Bücher mit Haltung. Und gerade haben Sie zu mir gesagt, ich suche noch das neue Buch von Bernie Sanders. Da habe ich tatsächlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass der noch publiziert. Also Bernie Sanders, die linke amerikanische Stimme, kandidiert nicht mehr im Wahlkampf in diesem Jahr, aber schreibt offensichtlich noch.
Ja, natürlich. Also es ist natürlich ein rückblickendes Buch. Also er kandidiert nicht, weil er wahrscheinlich auch sich zu alt fühlt. Anders als die anderen, die irgendwie noch um die Macht kämpfen. Und insofern, also er ist Realist. Also ich würde ihn nicht als Linken bezeichnen. Wir würden ihn wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte der Sozialdemokratie anordnen, weil er ist gewerkschaftlich auch orientiert. Aus dieser Bewegung kommt er auch. Und deswegen geht es ihm um die sozialen Rechte oder um die soziale Lage in den USA in seinem Buch. Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Und da erzählt er einfach über die Zeit seiner Kandidaturen. Er erzählt darüber, wie sie den Wahlkampf geführt haben. Und das ist eben für US-amerikanische Verhältnisse heute eigentlich vollkommen untypisch. Weil vor 40 Jahren, also damals unter der Reagan-Administration, wurden im Prinzip die Parteienfinanzierungsgesetze freigegeben. Und seitdem herrschen die Großspender im Prinzip. Also etwas, was für uns nahezu unfassbar ist. Mhm. Und er spricht hier auch offen über das, was wir als Korruption bezeichnen würden. Dass er in seiner eigenen Partei versucht, Abgeordnete für Sozialprogramme, für Beschäftigungsprogramme zu gewinnen. Also zum Wohle der amerikanischen Bevölkerung und er die Stimmen nicht bekommt, weil er weiß, die haben bestimmte Großspender in der Hinterhand, die eben genau etwas anderes wollen, die genau eben an ihre Profitrate eher denken und denen ehrlich gesagt das soziale Schicksal der US-Bürger vollkommen egal ist. Das ist erschreckend, wenn man das auf der einen Seite liest, das ist aber aufschlussreich über das Denken, das in den USA herrscht und es wirft viele Fragen auf über das, was wir an Freiheit in den USA vermuten, was er dann vielfach irgendwie auch als Vogelfreiheit der Nichtbesitzenden irgendwie entlarvt und eben über die Demokratie, über Korruption und so weiter. Also, und auf der anderen Seite gibt es aber Mut, weil er hat natürlich in seinem Wahlkampf konsequent mit seinem Team auf Großspender verzichtet. Und sie haben eine breite Bewegung mit über 7 Millionen US-Bürgern irgendwie zusammengebracht, die eben seinen Wahlkampf finanziert haben und die ein starkes Gewicht, aber eben nicht das Massegewicht gehabt haben, weil die Medien in den USA sind alle privat und die sind in den Händen derer, die eben Geld haben. Und ich meine, jeder, der bei uns auch über die öffentlich-rechtlichen Sender nachdenkt und über das Privatfernsehen, der kann irgendwie bei ihm so ein bisschen herauslesen, was werden würde, wenn wir nicht die öffentlich-rechtlichen hätten.
Es hilft offensichtlich besser zu verstehen, warum diese beiden alten Männer nochmal antreten mussten. Aber es lässt einen offensichtlich die USA nicht besser verstehen, also nachvollziehen.
Ja, aber das ist ja gerade wichtig. Also wir gucken immer nur irgendwie auf die obere Kruste. Und kriegen das aus den Medien mit. Und Bücher sind natürlich dazu da, ein bisschen tiefer einzutauchen. Das kann man bei dem Sanders. Aber ich würde Ihnen unheimlich gerne noch ein anderes Buch eines US-amerikanischen Autors vorstellen, das mir auch sehr am Herzen liegt.
Wir haben noch Zeit.
Ne? Dann ist ja gut. Also es ist auch ein Sachbuch. Jetzt kommen wir von der Belletristik ab. Hier liegen noch ein paar wunderbare Bücher.
Sprich, entwickelt sich von alleine weiter.
Und zwar von Howard W. French. Afrika und die Entstehung der modernen Welt. Dieses Buch ist im vorigen Jahr bei Klett-Cotta herausgekommen. Und Howard French selbst ist afroamerikanischer Abstammung. Er war Chefreporter bei der Washington Post. Er war bei der New York Times gewesen. Er ist zum Schluss bis zu seiner Pensionierung oder Emeritierung dann Professor an der Columbia gewesen. Und er ist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, insgeheim in über 102 Ländern, und zwar 102 Länder, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Sklavenhandel zu Beginn der Neuzeit zu tun gehabt haben. Und er ist auf den Spuren dieser Sklavenwirtschaft gewesen. Und es geht halt eben um Afrika und deckt halt eben dabei auf, er betrachtet das natürlich sehr umfassend. Erstens deckt er einfach davon auf, wie weit wir noch von einer Aufarbeitung dieser Menschenschlacht, die es gewesen ist, dieses Krieges gegen Menschen, gegen einen ganzen Kontinent, gegen Afrika, der über Jahrhunderte hinweg erfolgt ist und auch heute noch nicht zu Ende ist, das ist erschütternd. Dann zum Beispiel, wir haben ja bei uns eine Erinnerungskultur. Wir wissen, wie wichtig das Lernen aus Geschichte ist. Aber wenn wir zum Beispiel über die Sklavenhaltung nachdenken, was die ja sehr wesentlich zu unserem Wohlstand in Europa beigetragen hat, er hat da auf den Atlantikinseln, auf einer Insel gesucht nach einem der größten Sklavenfriedhöfe der Weltgeschichte. Er hat ihn gefunden, Aber es gab keinerlei besonderen Hinweis auf diese große Stätte, die eigentlich, sag ich mal so, für die Geschichte der Afroamerikaner von Bedeutung ist. Es war ein verwittertes Schild vor einem verwitterten Feld. Und auf dieser ganzen Insel gab es eigentlich nur drei Denkmäler, die an diese Zeit erinnert haben. Das waren die Denkmäler auf dem zentralen Platz, und zwar von drei Sklavenhändlern. Und das widerspiegelt so ein bisschen, was es noch aufzuarbeiten gibt, weil wir wissen, dass der afrikanische Kontinent heute in diesem katastrophalen Zustand ist. Er wäre es nicht, wenn es diese Form der modernen Sklavenhaltung nicht gegeben hat. Die auch dazu, also die Plantagenwirtschaft hat auch mit dazu geführt, dass es im Prinzip heute Arbeitswissenschaften gibt, weil es war das erste Mal, dass man auf dieser kleinen Insel Barbados tatsächlich genau Buch darüber geführt hat. Es war ein Buchhalter, der genau Buch darüber geführt hat, mit wie viel man einen Sklaven, einen farbigen Sklaven ernähren muss, damit der möglichst wie lange arbeiten kann. Aber dann nach 7 Jahren, das war das durchschnittliche Lebensalter von Sklaven, während die aber alt sind, dann waren sie zu Tode gearbeitet. Also das, was wir Deutschen in Auschwitz tatsächlich industriell, sag ich mal so, vollendet haben, das ist in dieser Sklavenhalterwirtschaft im Prinzip vorbereitet worden. Es macht betroffen. Vor allem, wenn wir daran denken, also wenn heute jemand über Wirtschaftsflüchtlinge redet. Ja, also aus Europa sind Tausende oder Millionen von Wirtschaftsflüchtlingen in die neue Welt gegangen. Die sind alle dahin gegangen, weil es in Europa arm war. Und sie sind in die neue Welt, nach Amerika, nach Südamerika, nach Nordamerika gegangen, haben dort die indigene Bevölkerung verdrängt. Sie haben dort eine Natur vorgefunden, die unheimlich reich war, die in Europa in der Form schon nicht mehr vorhanden gewesen ist, sind dort zu Reichtum gekommen. Und heute sind sie irgendwie die mächtigsten Länder. Also Howard French, Afrika und die Entstehung der modernen Welt in einem Buch, in dem er auch, sag ich mal so, die These mit unterlegt, dass eigentlich ohne die Sklavenhalterwirtschaft die Industrialisierung im 19. Jahrhundert in Europa nicht möglich gewesen wäre. Weil dort sind die Rohstoffe hergekommen, die Sklaven haben die Rohstoffe, die wichtigsten Rohstoffe, die es damals gab, Baumwolle, Zucker, Kaffee und so weiter, die haben die alle geerntet, gefördert. Und die Sklaven haben im Prinzip dadurch die Arbeitskraft freigegeben, die in Europa benötigt wurde, um die Industrialisierung zu entwickeln. Ein unheimlich wertvolles Buch, finde ich, das auch einfach nicht nur für das dieses und das letzte Jahr irgendwie wichtig ist, sondern ich denke, wir werden es auf Jahre hinweg hier in unseren Regalen haben und auch auf den Tisch legen. Und dazu würde ich dann nämlich gerne zu dem nächsten Buch kommen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch Zeit für eine literarische Empfehlung.
Und das ist Edvard Hoem, ein norwegischer Autor, der Heumacher. Weil ich habe ja gerade eben erzählt, die Europäer, in Europa gab es eine Unterschicht, die unheimlich arm war, die gehungert hat, die im Elend gelebt hat. Und viele von denen sind eben ausgewandert. Amerika, im 19. Jahrhundert war Amerika irgendwie wirklich, es war ja aufstrebend, es hat Leute gebraucht, um eben, sag ich mal so, tatsächlich diese Weiten des Landes irgendwie zu erobern zu können. Ohne Eroberer kann man kein Land erobern. Und dazu wurden die Leute benötigt. Und Edvard Hoem hat eine Trilogie, oder es sind mittlerweile 3 Bücher, beginnend mit Die Hebamme, das zweite ist Der Geigenbauer und jetzt das dritte Buch, das gerade erschienen ist, Der Heumacher. Norwegen im 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert wurde in Norwegen und in der Nordsee noch kein Erdöl und kein Erdgas gefördert. Norwegen war ein armes Land. Es gab es noch nicht mal, weil es war ein Teil von Dänemark. Und an der norwegischen Küste und im Inneren des Landes herrschte eine große Armut, die Edvard Hoem teilweise beschreibt. Es gibt auch andere norwegische Autoren. Wir haben diesen Monat noch Lars Mytting zu Gast, der auch in seinen Büchern das im Zentralnorwegen beschreibt, die Armut, die dort auf dem Land geherrscht hat, wie hart die Menschen gearbeitet haben und trotzdem, sag ich mal so, gerade mal überleben konnten. Und für viele gab es dann eben den Ausweg, und das wird im Heumacher auch beschrieben, das Land zu verlassen, weil sie, auch wenn sie endlos gearbeitet haben, sind sie im Prinzip nicht auf das, was man bei uns als grünen Zweig bezeichnet würde, gekommen. Und deswegen sind sie nach Amerika gegangen. Und er beschreibt eben auf der einen Seite eben diejenigen, die in Norwegen geblieben sind, die versucht haben, irgendwie zu überleben, arm aber auch irgendwo trotzdem glücklich. Also er beschreibt auch, und das finde ich eben so wunderbar an der Literatur, auch wenn es eine sehr archaische Sprache ist, die er verwendet, dass er Liebe und Glück in dieser Armut beschreibt. Weil die Menschen konnten trotzdem irgendwo glücklich werden, vor allem also mit sich, gerade über die Liebe auch, die Menschen untereinander, die unheimlich wichtig gewesen ist. Und dann haben sie halt eben auch das Leid ertragen können. Aber sie haben gehofft, sie haben Hoffnung gehabt auf eine bessere Zukunft. Und diejenigen, die, sag ich mal, so jung genug waren und den Mut aufgebracht haben, dazu gehört ja viel Mut, weil man hat kein Internet gehabt, die Geschichten aus Amerika waren sehr vage und gingen dann in erster Linie schon über diejenigen, die dann geschrieben haben. Die ersten, die rübergefahren sind und gesagt haben, kommt hinterher. Der eine Spross in dieser Geschichte, der dann einfach der rübergegangen ist und den Hof seinem Bruder überlassen hat und der natürlich glücklich war, weil es gab dann unter den Kindern keinen Streit, unter denen der Hof sonst vielleicht hätte aufgeteilt werden müssen, der ist rübergegangen und schreibt dann zurück, dass die Eltern nachkommen sollen, weil dort würde es ihnen gut gehen, er könnte sie versorgen und so weiter. Ja, also Amerika war natürlich eine große Hoffnung auch. Und auf der anderen Seite, und dazu werden wir aber jetzt nicht kommen, wer zum Beispiel dann in Amerika verdrängt worden ist, dazu gibt es natürlich auch spannende, interessante Bücher, auch tolle Literatur. Ich nenne da nur einen Namen, Louise Erdrich, eine US-amerikanische Schriftstellerin, US-amerikanischer, indianischer und deutscher Herkunft und Buchhändlerin.
Toll. Das sind sowieso immer die Besten. Ich danke Ihnen für diese Weltreise heute Abend. Also ich meine,
kurz zu Edward Hoem. Das Buch ist im Urachhaus erschienen, Der Heumacher. Und das sind ein paar mehr Seiten. Aber trotzdem, es ist natürlich auch einfach geschrieben. Aber das zum Beispiel finde ich auch eine Kunst, weil es handelt in einfachen Verhältnissen und ganz archaische Verhältnisse und das auch sprachlich, stilistisch zum Ausdruck zu bringen und trotzdem, sag ich mal so, stilvoll. Das ist auch eine Kunst. Also diesen Autoren achte ich auch und ich hoffe, dass er irgendwie nächstes Jahr hier zu uns nach Rostock kommt.
Ich sehe schon, Sie machen viele Veranstaltungen und gerne Veranstaltungen. Also ich fasse nochmal zusammen, was es heute gab. Edward Hoem, der Heumacher. Dann hatten wir die Geschichte Afrika und die Entstehung der modernen Welt von Howard W. French. Das Neue von Bernie Sanders. Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Moshe Zimmermann, Niemals Frieden, Israel am Scheideweg. Und der Roman Kommandante von Eduardo De Angelis und Sandro Veronesi. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kalper, für diese Reise. Also Bücher, ein anderes Sortiment in Rostock, die andere Buchhandlung. Falls ihr mal an der Ostsee seid, kommt vorbei. Und wenn ich das nächste Mal hier bin, komme ich auf jeden Fall wieder.